Ton Meets. Songs for the Season. Unsere Saisonvorschau auf die zweite Bundesliga der Männer 2026-27.
Peter Meier schießt, der Tor! 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 Ja! Alter! Was für ein...
3:2 für Union nach 0:2 Rückstand. Das muss mega kotzen.
Und händelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Im April 2011 spielte der erste FC Nürnberg nach dem Aufstieg im Vorjahr zusammen mit dem FC St. Pauli in der Bundesliga. Und der damalige Nürnberger Spieler Per Pelle Nilsson bekam Besuch von seinem Landsmann Björn Dixgaard, dem Sänger der Band Mando Diao. Gut 15 Jahre später bekommt Yannick mal wieder Besuch von Journalist Fadi Kiblavi, der auch den Podcast Kadepp betreibt. Viel Spaß beim Hören!
Wir kommen zum ersten FC Nürnberg und ich darf einen alten Bekannten begrüßen. Er war vor 5 Jahren bei der ersten Saisonvorschau auch schon mit dabei. Das letzte Gespräch haben wir eben im kleinen Vorgespräch festgestellt, ist schon gut über 3 Jahre her. Im Januar 23 war das. Jetzt ist er wieder da. Moin Fadi.
Hi Yannick. Ich bin, weiß so lange her, ist auch gleich mal so boomermäßig reingestartet und habe mein Mikro nicht zum Laufen bekommen, aber ich hoffe, das war die einzige technische Unzulänglichkeit, die ich mir heute leiste. Ich freue mich wieder hier zu sein bei euch.
Ich freue mich auch, dass du wieder da bist. In der Zwischenzeit hatten wir ja auch deine beiden Kollegen ab und zu mal da, den Uli und den Sebastian. Mhm. Genau, und heute bist du wieder da und erzählst uns so ein bisschen, was wir in den letzten 2 Jahren beim FCN verpasst haben. Ich habe so ein paar Facts mir rausgeschrieben. Die letzte Begegnung ist vom März 24. Damals gewann der FC St. Pauli auswärts beim FCN mit 2:0 aus eigener Sicht. Die Tore schossen damals ein gewisser Eggestein und ein Marcel Hartl. Die sind ja auch schon beide nicht mehr da, aber das eint uns ein bisschen mit dem FCN. Da kommen wir aber gleich noch zu. Kleine Ergänzung, weil es aus FC St. Pauli-Sicht so schön ist. Das Heimspiel im Oktober 23 haben wir mit 5:1 gewonnen. Da habe ich dir jetzt erspart, die Torschützen alle aufzuzählen.
Du könntest den Nürnberger Torschützen vielleicht erwähnen. Oh, ich kann mich selber nicht daran erinnern. Das ist sowas für dränge ich gerne mal. Du weißt es auch nicht wahrscheinlich, oder?
Nein.
Nee, okay. Alles klar.
Ich dachte, wenn ich unsere schon unterschlage, dann...
Ja, das ist fair.
Wir können das ja gegebenenfalls nachrichten. Ich gucke das nach, während du uns gleich ganz viel erzählst.
Ja.
Genau, was ich sonst noch reinreichen würde, bevor du anfängst. Du hast mir gerade im Vorgespräch versucht zu erklären, wie man ihn ausspricht. Ihr habt seit Mai 24 einen neuen Sportvorstand, Joti Ratsilexiu, so ungefähr.
Ja, ich glaube, er ist einigermaßen cool mit allen Aussprachen seines Namens. Er erwartet da, glaube ich, nicht mehr viel von den Menschen in Deutschland. Ich versuche es immer, Ratsilexiu auszusprechen, bin aber selber nicht sicher, ob es dann wirklich die richtige Aussprache ist.
Okay, der ist auf jeden Fall jetzt auch schon seit über 2 Jahren da. Wer auch schon seit über 2 Jahren da ist, ist der Trainer Miroslav Klose. Der hatte so erste Erfahrungen in der Jugend oder als Co-Trainer beim FC Bayern gesammelt, war dann 9 Monate in Altach in Österreich und kam dann zum FCN. Und zwischenzeitlich im September 25, ich habe dir dann noch einen neuen technischen Direktor bekommen, Michael Bischoff, der war vorher unter anderem 14 Jahre beim KSC. Und dann als Ergänzung noch, bevor du das jetzt alles einordnest, man hat sich quasi in den letzten 3 Saisons sukzessive verbessert. 23, 24 war man noch 12. mit 40 Punkten und einem Torverhältnis von minus 21. Ein Jahr später war es dann schon Platz 10 mit 48 Punkten, auch einem positiven Torverhältnis und wiederum jetzt in der vergangenen Saison Platz 8 mit 46 Punkten. Und jetzt darfst du gerne loslegen, während ich den einen verbliebenen Torschützen vom Heimspiel 23 nachschaue. Erzähl uns mal, was haben wir beim FCN verpasst in den letzten 2 Jahren?
Wie sich schon andeutet, relativ viel. Also als wir das letzte Mal gegeneinander gespielt haben, der FC St. Pauli und der 1. FC Nürnberg, war noch Dieter Hecking Sportvorstand beim 1. FC Nürnberg und Christian Fjell Trainer. Es war diese Saison, diese letzte gemeinsame Saison, wieder mal so eine, die nicht besonders befriedigend war oder als befriedigend erachtet wurde rund um den Club. Und deshalb hat man sich damals von Hecking getrennt. Christian Fjell wollte dann selbst weg, hat sich nach Berlin verabschiedet. Das war mehr oder weniger die erste Amtshandlung von Joti Ratsilexiu, dass er während seiner Vorstellungspressekonferenz, wenn ich mich recht entsinne, die Trennung von Christian Fjell verkündet hat und dann kurz darauf eben Miroslav Klose als neuen Trainer verpflichtet hat, was einiges Aufsehen natürlich erregt hat in Nürnberg. Zum einen, weil dann ein Weltmeister als Spieler nach Nürnberg kam und zum anderen, weil ein Trainer kam, der vorher jetzt nicht unbedingt den Eindruck gemacht hat, ein Übertrainer zu sein, in Altach in Österreich entlassen worden ist. Es gab damals noch Überbleibsel aus der Hacking-Zeit den Sportdirektor Olaf Rebbe, der ein, sagen wir mal so, guter Käufer und Verkäufer war, also sehr oft relativ coole Deals für den ersten FC Nürnberg ausgehandelt hat. Mit dem hat Jotti Hatzialeksiu erstmal weitergearbeitet, obwohl sich einige schon gefragt haben, ob das dann so, also Rebbe war wirklich ein Hacking-Mann, ob das so funktionieren kann, hat sich dann während der ersten Saison bald herausgestellt, dass es offenbar nicht funktioniert. Der Club hat da schon relativ hohe Erlöse auf dem Transfermarkt erzielt und ich glaube, intern gab es dann so ein bisschen Streitigkeiten, wer für die verantwortlich ist. Also Olaf Rebbe war der Meinung, er sei es alleine, mehr oder weniger, ist dementsprechend immer optimistischer und mutiger intern auch aufgetreten, sodass es dann irgendwann noch während der ersten Saison zur Trennung von Olaf Rebbe kam. Hat offenbar zwischenmenschlich dann nicht so wirklich funktioniert. Wichtig ist vielleicht auch noch, du hast jetzt gerade angesprochen, es ging immer ein bisschen nach oben. So wirklich als Entwicklung wird es in Nürnberg nicht betrachtet von vielen. Also es ist eher so das Gefühl, es bleibt erstmal auf mittelmäßigen Niveau und die Ansprüche in Nürnberg, ob berechtigt oder nicht, ob begründet oder nicht, sind ja immer noch nicht die, dass man mit Zweitliga-Mittelmaß zufrieden sein will.
Also könnte man ja von außen sagen, dass da zumindest eine steigende Tendenz sichtbar ist, aber du sagst, okay, die reinen Platzierungen täuschen ein bisschen darüber hinweg, dass es doch noch ja eher Mittelfeld-Fußball ist und man da wenig Entwicklung sieht.
Genau. Es war einiges los hier in Nürnberg. Olaf Rebbe ist auch mit einem relativ großen Knall gegangen. Es gab immer mal wieder Spieler, die eindeutig überqualifiziert waren für diese Liga, wie Stefanos Tsimas oder Kasper Janda, die jetzt nicht mehr in Nürnberg spielen. Aber so die Gesamtperformance war selten über einen längeren Zeitraum auf jeden Fall überzeugend. Was wiederum manche, ich zum Beispiel, auch dem Trainer Miroslav Klose anlasten, der so ein bisschen eine ganz konkrete Spielidee vermissen lässt. Also man ist damals in seiner ersten Saison mit einer defensiven Viererkette gestartet, musste dann relativ schnell umstellen auf eine defensive Dreierkette, hatte dafür aber nicht wirklich die richtigen Spieler. Umgekehrt war es dann in der zweiten Saison, man begann mit einer defensiven Dreierkette und musste dann relativ schnell auf eine Viererkette umsteigen. Also es ist nicht so ganz sattelfest, was in Nürnberg passiert, seitdem Miroslav Klose Trainer ist. Es gibt aber auch wirklich positive Entwicklungen, zum Beispiel hat Jotti Hatzialeksiu gleich zu Beginn seiner Amtszeit hier es geschafft, eine Zusammenarbeit mit Jamestown Analytics zu vereinbaren. Also der erste FC Nürnberg ist jetzt der erste Verein in Deutschland, der mit diesem Datenanalysten, der auch Brighton, Como, Union Saint-Gilloise in Belgien betreut und da einigen Erfolg hat mit seiner Art des Scoutings. Da ist der erste FC Nürnberg jetzt der erste Verein in Deutschland, der mit denen zusammenarbeiten darf seit 2 Jahren.
Okay, das ist ja dann wahrscheinlich vor allem das Feld von Bischof, ne? Der sich da auch um Scouting kümmern soll, wenn ich es richtig gelesen habe.
Ja, ich glaube, also im Endeffekt entscheidet Jotti Hatzialeksiu, der auch zu seinem Amtsantritt gesagt hat, dass gerade im Scouting beim ersten FC Nürnberg einiges im Argen lag und liegt und seitdem versucht, diesen Bereich umzubauen. Und man kann so ein bisschen die Hoffnung haben, dass es jetzt in der kommenden Saison dann erstmals richtig Früchte trägt, diese Zusammenarbeit. Hat es auch schon in der abgelaufenen Saison, da hatte man zum Beispiel Mohamed Ali Soma aus der dritten italienischen Liga verpflichtet, der dann gleich hier in Nürnberg nach ein paar Anlaufschwierigkeiten Topscorer geworden ist. Also das ist so ein Ding rund um den Club, das ein bisschen Hoffnung macht, zumindest den Menschen, die nicht mehr so viel Bock hatten auf das Notizbuch Scouting, das ist vielleicht vorher unter Hacking und Rebbe gab.
Okay, das schauen wir uns gleich an, aber wir können auch schon mal langsam die obere Ebene, also die Produktionsfirma sozusagen oder das Management verlassen und uns dann wirklich den Stagehands und der Besetzung zuwenden. Da würde ich nämlich gerne mit zwei ehemaligen, einer davon ist gar nicht so ehemalig. Wir nehmen einmal den, den wir vielleicht ein bisschen kürzer abhandeln können. Der FCN kassiert jetzt mit an dem Transfer von Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt zum FC Bayern.
Ja.
Da kriegt ihr so bummelig 10%, also was ungefähr so 4,5 Millionen, habe ich gelesen, bedeutet. Das ist ja sicherlich erstmal Geld, mit dem man ganz gut arbeiten kann in Nürnberg. Ne?
Ja, also das war jetzt wirklich in den letzten Jahren überlebensnotwendig für den Club, der immer noch ein strukturelles Defizit irgendwie auffangen muss. Und das ist jetzt einfach in den letzten Jahren durch ein paar aufsehenerregende Transfers gelungen. Und dazu gehört natürlich Nathaniel Brown, dazu gehört Can Uzun, an dem er sich auch eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert hat. Das sind tatsächlich dann Verträge, die noch zumindest mit Olaf Rebbe unter Olaf Rebbe ausgehandelt worden sind, damals zwei Spieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum. Und es war tatsächlich ein sehr, sehr großes Glück für den Club, der weniger Fernsehgelder bekommt und eben dieses strukturelle Defizit hat. Also da waren die Transfers der letzten Jahre sehr, sehr wichtig.
Ja, ich meine, es ist ja auch nur legitim, wenn die Spieler beim eigenen Verein ausgebildet worden sind und dann weiter Karriere machen, dass man da auch noch ein Stück weit was von mitsieht. Finde ich schon gut. Wobei natürlich auch es durchaus Vereine geben dürfte, die da nicht so clever Verträge aushandeln und man dann am Ende, wenn der Spieler große Karriere macht, dann nicht mehr viel von mitbekommt. Aber gut, das war die eine Personalie, die ich von den Ex-Spielern noch ansprechen wollte. Mit der zweiten habt ihr als Kadett-Podcast direkt zu tun, denn ich nenne ihn mal Vereinslegende, das kann man glaube ich sagen, Enrico Valentini.
Ja.
War sehr lange beim Club, ist auch immer noch beim Club als Trainer der U14, hat letztes Jahr seine aktive Karriere beendet und ist dann seitdem an der Seitenlinie zu finden. Es gab aber, war es Oktober 25, glaube ich, ne?
Ja.
Wo er bei euch im Podcast zu Gast war und sich zum Thema Homosexualität geäußert hat. Erzähl uns gerne mal, was da los war.
Ja, also erstmal, dass Enrico Valentini ein religiöser Mensch ist, wusste man in Nürnberg schon seit längerem, was ja auch okay ist, wenn jemand religiös sein will. Darf er sein, soll er sein. Wir hatten ihn damals, beziehungsweise mein Kollege Uli Dickmeier, in den Podcast eingeladen, um nochmal nach seinem Karriereende so ein bisschen über seine Zeit beim Club zu sprechen, weil tatsächlich eine Legende, die unweit des Pfalzner Weihers, des Sportparks am Pfalzner Weiher aufgewachsen ist. Und es war einfach wirklich nur als Würdigung, Huldigung seiner Zeit beim Club gedacht. Und irgendwann kam dann eben das Gespräch auf seine Tätigkeit in einer evangelikalen Freikirche. Und da sagte mein Kollege Uli dann irgendwann, dass es da ja auch durchaus kritische Dinge gibt, wie zum Beispiel die Haltung mancher dieser Freikirchen zur Homosexualität. Und da sagte dann auch Enrico Valentini, dass er das eigentlich ablehnt, aber niemanden missionieren will, aber wenn ihn jemand fragen würde, dann würde er Homosexualität als falsch bezeichnen und das hat dann doch für einiges Aufsehen gesorgt, aber das ist ja im nicht nur deutschen Fußball ein Trend, dass immer mehr junge Spieler, junge Männer sich zu Jesus Christus bekennen, zu evangelikalen Freikirchen. Es gibt da auch in Nürnberg immer noch Spieler wie zum Beispiel Raphael Dubach, vor kurzem gewechselt, Tim Drexler, der dann nach Österreich gegangen ist, die ihren Glauben sehr offensiv vor sich her tragen und dann doch auch immer mal wieder zumindest Kontakte haben zu den Ballers of God, die, glaube ich, jetzt gerade durch Felix Metscher bei der Weltmeisterschaft nochmal ein bisschen berühmter sind und hinter denen dann tatsächlich sehr viele problematische Botschaften auch stecken. Also das ist ein Thema, das in Nürnberg nicht so ganz große Wellen geschlagen hat, weil es, glaube ich, immer noch viele Menschen gibt, die sagen, Fußball ist Fußball und das Private ist privat. Aber es gibt halt immer mehr Fußballer in Deutschland, in Nürnberg, die dieses Private sehr öffentlich leben in dieser Hinsicht und deshalb doch ein kompliziertes Thema. Es gibt da auch sehr gute Recherchen der Journalistin Dina Falken, unter anderem Bell Tower News, wenn ich mich recht entsinne, zu dem Thema. Also kompliziertes Thema. Beim Club hat man darauf eher zurückhaltend reagiert. Ich meine, Enrico Valentini ist jetzt U14-Trainer und es ist natürlich, könnte problematisch werden, wenn jemand mit solchen Ansichten auch zur Homosexualität dann mit jungen Menschen in Kontakt kommt, die vielleicht auch noch auf der Suche sind nach ihrer sexuellen Orientierung oder gerade eine entwickeln und dann hören, dass vielleicht die eine falsch ist und sowas. Also ja, kompliziertes Thema, wahrscheinlich schwierig jetzt hier in der kurzen Zeit ausführlich zu besprechen.
Nee, klar, ich wollte es aber vor allem drin haben, weil, wie du sagst, er eben noch beim Club aktiv ist. Hätte er jetzt ein Karriereende und weiß ich nicht, würde jetzt sonst wo noch irgendwie irgendwas mit Fußball oder auch gar nicht mehr machen, hätte ich es, glaube ich, gar nicht mit reingenommen. Aber weil er eben, wie du sagst, noch mit der Jugend zu tun hat, ja, sollte man das, finde ich, weil ich finde das mindestens schwierig, wenn nicht sogar kritisch, sich so öffentlich zu äußern, weil man ja auch eine Vorbildfunktion hat.
Ja, es würde die Aussage auch problematisch. Unsinnig ist es sowieso, problematisch würde sie auch bleiben, wenn er einfach nur seine Karriere beendet hätte. Deshalb haben wir das dann damals natürlich auch als Medium ein bisschen weiterverfolgt und dann eben auch nochmal in der Folgegeschichte mit Tim Drechsler über seinen Glauben gesprochen. Und ja, wie gesagt, es ist Raphael Lubach, der auch sehr oft auf Instagram so Dinge in die Richtung postet, seinen Torjubel so zelebriert, dass es den Ballers of God auch gefallen würde. Also großes Thema, für dieses Format wahrscheinlich ein bisschen zu groß.
Ich denke auch. Wie gesagt, ich wollte es trotzdem drin haben und hoffen wir mal, dass er da jetzt zumindest, ich meine, er kann seine Meinung ja haben, aber vielleicht hält er sich jetzt sicher damit ein bisschen zurück.
Ja.
Gut, dann könnten wir in den aktuellen Kader einsteigen mit einer kleinen Quizfrage an dich.
Ja, da bin ich gut.
Es sind nämlich noch genau 3 Spieler übrig, die auch schon beim FCN waren, als man sich mit dem FC St. Pauli in einer Liga gemessen hat. Alle anderen sind seitdem neu. Hast du eine ungefähre Idee, wer das sein könnte, oder kommst du auf vielleicht ein oder zwei davon? Einer ist ziemlich einfach.
Einer ist ziemlich einfach. War Julian Jusswan schon dabei?
Nee, der kam erst im August 24.
Okay.
Geh mal weiter nach hinten. Also nicht ins offensive Mittelfeld, sondern eher auf die hinteren Positionen.
Du meinst Christian Matenja?
Genau, der ist seit 2018 da.
Genau, der aber inzwischen nur noch mehr oder weniger die Nummer 3 ist. Also deshalb wäre der mir jetzt nicht als Erster in den Sinn gekommen. Und ansonsten, schwierig, sag's mir.
Wir können auf der Position bleiben, denn es sind die beiden anderen Torhüter, Jan Reichert und Nicolas Ortegel.
Okay, ja.
Die seit 22 und 23 da sind.
Ja, zu meiner Ehrenrettung muss man sagen, dass Jan Reichert in der Saison, glaube ich, nur das letzte Saisonspiel dann beim Hamburger SV absolviert hat, also da noch die Nummer 2 oder eher in der Regionalliga der Torwart war und Ortegel eigentlich bislang im Profikader noch gar keine richtige Rolle gespielt hat, letztes Jahr auch verliehen war nach Berlin zu Dynamo, wenn ich mich recht entsinne gerade. Also es ist eigentlich spielend, der damals gespielt hat und der in der kommenden Saison wahrscheinlich gegen euch spielen würde, ist niemand mehr da, würde ich jetzt mal sagen.
Das kann natürlich sein. Ich hatte jetzt natürlich nicht genau geguckt, welche Rolle die in den letzten 2 Jahren bei euch gespielt haben, aber die sind auf jeden Fall noch da. Dann nimm uns doch gerne mal mit, was ist im Kader sonst so passiert. Ich meine, jetzt, wir sprechen Mitte Juli miteinander. Das Transferfenster ist ja echt noch lange offen. Von daher können wir die Sommertransfers vielleicht ein bisschen an die Seite schieben. Es sei denn, es gibt da welche, die du auf jeden Fall erwähnen möchtest. Sonst würde ich einfach allgemein auf den Kader gucken, der zum Beispiel, wenn ich da so drauf gucke, relativ jung erscheint. Also ist um 2 Jahre jünger als durchschnittlich der FC St. Pauli Stand heute alt ist zum Beispiel.
Ja, das war tatsächlich in den letzten Jahren schon immer so. Ich glaube, in der letzten Saison war es immer entweder der SC Paderborn oder der 1. FC Nürnberg, der so mit der jüngsten Startelf gestartet ist, wird auch dieses Jahr beim 1. FC Nürnberg sich nicht groß verändern, glaube ich. Sie wollten diesmal den Umbruch nicht allzu groß werden lassen. Wieder nicht so hundertprozentig geklappt. Unter anderem ist die komplette defensive Viererkette von der vergangenen Saison weg. Also das heißt Linksverteidigung Berkay Yilmaz war ausgeliehen, ist zurück zum SC Freiburg, hatte sich hier in Nürnberg sehr gut entwickelt in der Innenverteidigung. Haben sich dann irgendwann gefunden, Fabio Gruber, der vor 1,5 Jahren aus Verl kam, und Luca Lochoschwili, den man aus der italienischen zweiten Liga verpflichtet hatte, georgischer Nationalspieler, die sind jetzt nach Mainz bzw. Köln gewechselt, und rechts war zum großen Teil zum Ende der Saison hin Henry Kutusu gesetzt, der jetzt zu Arminia Bielefeld gewechselt ist, auch nur ausgeliehen war von Augsburg. Also da musste man sich dann noch doch wieder neu orientieren. Es gibt immer natürlich noch so ein paar Verkaufskandidaten. Jan Reichert, der sich in der letzten Saison wirklich zu einem der besseren Zweitliga-Torhüter entwickelt hat, ist immer theoretisch einer, den man verkaufen könnte, Schrägstrich müsste, weil der Club immer noch auf Transfereinnahmen angewiesen ist. Adam Makiev, für den gilt es ähnlich. Ein finnischer Nationalspieler, den der Club aus Zypern verpflichtet hat, zu Beginn der letzten Saison im defensiven Mittelfeld, der Kaspar Janda. Okay, bis gut ersetzt hat und eben Mohamed Ali Soma, Angreifer, schneller Angreifer, einigermaßen treffsicher. Also das sind so ein bisschen die eigentlich jetzt das Gerüst bilden sollten. So wirklich weiß man es dann aber erst, ob sie das auch tun dürfen, wenn die Transferphase zu Ende ist, weil, ja, wie gesagt, der Club immer noch Spieler verkaufen muss.
Ja, das hat ja bisher ganz gut geklappt. Also auch die du angesprochen hast, für Lukoschwili hat man korportierte 4,9 Millionen gesehen, ja. Für Gruber 3,5. Also auf der Habenseite steht da schon einiges. Da könnte man sicherlich dann auch noch Geld in die Hand nehmen. Ist halt die Frage, wie viel Risiko man bereit ist zu gehen. Wie konkurrenzfähig siehst du denn den aktuellen Kaderstand heute und wo muss deiner Meinung nach noch was passieren?
Ich bin für meine Verhältnisse, und ich glaube, ich habe auch in eurem Format schon oft genug geschimpft, für meine Verhältnisse bin ich relativ optimistisch, dass das eine gute Saison werden könnte für den 1. FC Nürnberg. Es wird tatsächlich noch dringend gesucht. Ein Linksverteidiger, da hat man noch keinen Ersatz für Yilmaz, da ist im Moment bloß Erik Porstner, auch aus dem eigenen Nachwuchs, der letzte Saison zwar in der zweiten Liga debütieren durfte, aber wer ein bisschen wahnsinnig mit dem alleine in die Saison zu gehen, und im defensiven Mittelfeld fehlt sicherlich noch ein Spieler, Miroslav Klose. Der Trainer hat jetzt nach einem Testspiel am Wochenende gesagt, dass auch noch ein Innenverteidiger kommen soll. Soll alles angeblich in dieser Woche noch passieren, was dann wiederum für den 1. FC Nürnberg relativ früh das Ende der Planungen bedeuten würde, wobei man dann immer noch drauf reagieren müsste, wenn dann doch einer der genannten vielleicht für einiges Geld noch irgendwo anders hinwechselt. Im Angriff hat man jetzt Sigurd Haugen verpflichtet von 1860, ablösefrei mit einer guten Drittligasaison. Auch das war in der letzten Spielzeit beim Club so ein bisschen das Problem, dass man keinen wirklichen Mittelstürmer hatte. Da auf der Position hatte man sich ein bisschen verzockt in der letzten Transferphase. Er hatte Telalovic aus Ulm geholt und Michael Biron aus Belgien, und beide haben einfach überhaupt nicht funktioniert. Man hat dann ein bisschen panikmäßig Adriano Grimaldi aus Paderborn kurz vorm Ende der Transferphase noch verpflichtet, dem man sein Alter dann schon auch ein bisschen angemerkt hat, der zwar ein wichtiges Tor geschossen hat, einen Siegtreffer gegen Bochum kurz vorm Ende des Spiels, aber war alles ein bisschen schwierig. Nach der Winterpause hat man dann Piet Skobel zu den Profis endgültig nach oben gezogen. Den hatte man ein Jahr vorher aus der Oberliga Hamburg verpflichtet. Der hatte in der U23 regelmäßig getroffen. Großer Angreifer, sehr kluger Mensch, studiert nebenher. Ist dann überragend gestartet mit 2 Toren im Spiel gegen Elversberg bei seinem Startelfdebüt in der zweiten Liga. Großes Potenzial, hat dann irgendwann gemerkt, dass auf Dauer Zweitliga-Fußball ein bisschen kompliziert ist, wenn man aus der Oberliga kommt, beziehungsweise dann aus der Regionalliga Bayern. Hat trotzdem noch weiter gut gespielt, sollte aber dann gegen Ende der Saison schon jetzt auf die kommende Spielzeit vorbereitet werden. Alle Hoffnungen in den zu setzen und in Sigurd Haugen ist vielleicht ein bisschen zu optimistisch, deshalb kann es durchaus sein, dass vielleicht auch noch ein Stürmer verpflichtet wird.
Ich habe nachgeschaut, der kam vom Eimsbüttler TV
Eimsbüttel,
zu
ja,
euch.
Okay.
Und ja. Ja, also ich würde fast sagen, das ist ja auch erstmal dann regional gesehen schon mal ein großer Schritt.
Ja.
So aus Hamburg nach Bayern runter und dann auch noch mehrere Ligen überspringen sozusagen.
Ja, aber er hat es wirklich, wirklich ordentlich gemacht. Es gibt verschiedene Daten zu ihm, an denen man auch sieht, dass er ins Spiel eigentlich immer gut eingebunden war, auch wenn er dann nicht mehr getroffen hat. Also so gefühlt das Einzige, was ihm dann im Rest der Saison gefehlt hat, waren die Tore. Ja, durchaus ein vielversprechendes Talent, das sich der FC St. Pauli da hat entgehen lassen.
Ja, das ist leider wahr. Ist auch erst 21, also wer weiß, was da noch kommen kann.
Ja.
Gut, hast du noch was zum Kader oder wollen wir ins Backstage gehen?
Nee, zum Kader nicht mehr so viel. Man hat ein bisschen mit den Transfers dieses Sommers versucht, so die Möglichkeiten, die die Mannschaft gibt, zu verändern. Also man hat mit Ryan Greeb aus Magdeburg und Can Musfa, der von Energie Cottbus gekommen ist, so zwei oder ein Profil mit in die Mannschaft geholt, das man bis dahin nicht hatte. Also so dribbelstarke Spieler auf den Außenbahnen, die ein bisschen Tiefe geben können. Also das ist, glaube ich, eine neue Option für den Club. Die Frage wird bleiben, wie Miroslav Klose das Ganze dann auf dem Platz aussehen lässt. Da bleibe ich noch ein bisschen skeptisch.
Okay, wir werden das beobachten, bis wir uns das erste Mal über den Weg laufen.
10. Spieltag.
Da ist ja schon einiges passiert in der Zeit, da kann man schon ein bisschen abschätzen, wohin die Reise gehen kann.
Ja.
Gut, wechseln wir ins Backstage und du könntest mir erzählen, was gibt es denn, ja, abseits des rein Sportlichen für Themen, was beschäftigt die Fans, welche Themen werden diskutiert und was gibt es sonst noch über den Club zu wissen, abseits des sportlichen Bereichs?
Also das alles bestimmende Thema ist, der erste FC Nürnberg braucht ein neues Stadion oder meint ein neues Stadion zu brauchen, und das wird jetzt in Nürnberg wirklich seit sehr, sehr langer Zeit diskutiert, und derzeit sieht es so erfolgsversprechend wie noch nie oder wie seit langer Zeit nicht aus, dass tatsächlich dieses neue Stadion gebaut wird. Ich glaube, es ist Ende Juli nochmal eine Stadtratssitzung, in der dann endgültig beschlossen werden soll, welches Stadion gebaut wird. Es ist klar, dass auch in Nürnberg jetzt ein reines Fußballstadion entstehen soll für 50.000 Menschen. Die Stadt und der Freistaat Bayern teilen sich die Kosten. Der erste FC Nürnberg hofft, dass er dann irgendwann Betreiber dieses neuen Stadions wird, das zur Saison 2031 fertiggestellt sein soll. Das vorher oder noch vor ein paar Monaten sehr optimistisch geplant ist mit allem möglichen Zeug noch außenrum. Jetzt wird es eine etwas reduzierte Variante, aber trotzdem scheint es tatsächlich so zu sein, als ich habe lange dran gezweifelt, als würde der erste FC Nürnberg ein neues Stadion bekommen. Das ist so das ganz große Thema. Dazu kommen dann Nebenthemen. Der erste FC Nürnberg hat in der letzten Saison begonnen, einen sogenannten Stadiongroschen zu verlangen. Also es heißt, es gab einen Aufschlag auf die Ticketpreise, mit dem Geld gesammelt werden sollte, weil der erste FC Nürnberg sich mit 30 Millionen Euro an dem Stadion beteiligen wollte. Jetzt kann er sich nicht so wirklich an dem Stadion beteiligen, ist jetzt vor kurzem rausgekommen, weil es ein städtisches Projekt ist, und da kann sich sozusagen ein privates Unternehmen wie der 1. FC Nürnberg nicht daran beteiligen. Jetzt können sie gerade nicht so ganz gut erklären, was mit diesen 30 Millionen, die sie sammeln wollten und wollen, passieren soll. Aber es sieht so aus, als würde der 1. FC Nürnberg ein neues Stadion bekommen. Eine Frage ist noch, was in der Umbauzeit passiert oder in der Neubauzeit, ob der 1. FC Nürnberg ein sogenanntes Interimstadion hier in Nürnberg irgendwo aufbaut oder ob man die sehr, sehr unwahrscheinliche Variante doch dann in ein Stadion im weiteren Umfeld ausweichen muss für die besagte Zeit. Also ich glaube, Augsburg war da im Gespräch, Ingolstadt, aber das ist wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich. Also entweder wird auf der Baustelle Fußball gespielt oder es gibt halt innerhalb Nürnbergs ein Interim, da wird auch noch nach einem möglichen Standort gefahndet.
Ja, das stelle ich mir auch nicht so einfach vor. Ich meine, auf einer Baustelle Fußball spielen, das kennen wir ja hier auch. Das haben ja auch nach und nach die Tribünen abgerissen und dann wieder neu hochgezogen. Also wahlweise an einer der vier Enden war irgendwo immer eine Lücke.
Ja.
Das geht ja sicherlich auch. Muss man dann nur gucken, was man mit den Leuten macht, die da sonst stehen oder sitzen.
Genau.
Wie die vielleicht auch noch in den Genuss kommen, trotzdem noch zum Fußball gehen zu können, obwohl ihre Tribüne gerade nicht steht.
Exakt. Das ist auch in Nürnberg die Diskussion. Also auch ein Interimstadion wäre natürlich sehr viel kleiner. Der Club hat jetzt wieder, heute war Ende mit Dauerkartenverkauf, hat 20.650 Dauerkarten verkauft und sowas. Also das sind dann Diskussionen, die man dann führen muss. Und erstmal sollte dieses Stadion gebaut werden. Ich glaube, damit sind dann schon mal alle zufrieden und alle anderen Probleme. Der Club hat Ende der 80er Jahre auch auf einer Baustelle mal eine Zeit lang Fußball spielen müssen. Deshalb, das ist dann wirklich das geringste Problem, glaube ich.
Ja, aber ich denke, da wird noch ein bisschen Zeit vergehen, wenn wir im März nächsten Jahres zu euch kommen.
Ja.
Es wird auch nichts passiert sein, denke ich mal. Sowas braucht ja auch immer ein bisschen Vorlaufzeit.
Ja.
Gut, dann könnten wir überschwenken zur Rubrik Zugabe und Verabschiedung. Da ist unter anderem Zeit für berühmte letzte Worte und ich schulde dir noch den Torschützen.
Stimmt, schau. Habe ich schon wieder vergessen.
Machen wir den Kreis hier rund, ein gewisser Okunuki.
Ah, okay. Ja, auch gut.
Nach Vorbereitung von Mats Mölle-Dahli.
Aha, Grüße.
Hat er damals das 1:1, das zwischenzeitliche 1:1 erzielt. Es stand dann bis kurz vor Schluss 3:1 und dann gab es aber noch zwei Treffer von Aminido und von Metcalf. Ja. Der unter anderem, also der ist ja heute noch da,
Metcalf.
Die haben dann in der 90. plus 4 und 90. plus 5 nochmal schnell auf 4-1 und 5-1 gestellt. Ich kann verstehen, dass du eher auf den FCN-Torschützen gucken wolltest.
Aber jetzt erinnere ich mich wieder an das Spiel. Ich glaube, es war dann in Nürnberg so die Diskussion, dass es eigentlich ganz okay war, aber es dann hinten raus ein bisschen zu deutlich geworden ist. Aber ich glaube, so wirklich okay war es dann. War es dann vielleicht doch nicht, kann man beim 5-1 eher schwierig sagen.
Ja, ich weiß nur, wie wir uns damals die Augen gerieben haben, als wir dachten, okay, 3-1, cool, Heimsieg. Und dann stellen sie dann noch zwei weitere Dinger rein. Das erinnere ich auch noch dunkel, dass wir da sehr ungläubig auf der Tribüne standen. Gut, Fadi, was sind deine berühmten letzten Worte und was ist die Antwort auf die Abschlussfrage? Welchen Song hast du uns mitgebracht? Ich weiß von, als wir hin und her geschrieben haben, dass du dich mit deinen Kollegen ausgetauscht hast, was ihr hier stellvertretend für den Kadett-Podcast ins Rennen schickt.
Ja, berühmte letzte Worte habe ich natürlich nicht. So leid es mir tut, vielleicht sind das schon berühmte letzte Worte. Das größte Problem, wir sind uns KADEP intern so uneinig, dass ich jetzt 4 Lieder hätte. Kommt ihr damit klar einigermaßen? Also es ist Sebastian Kolozzi-Gloser schlägt vor Waiting for the One von Motorpsycho. Ist, glaube ich, eine kleine Anspielung auf seine doch leicht ausgeprägte Skepsis dem Trainer Miroslav Klose gegenüber. Er glaubt, da kommt noch was besser. The Sound of Failure schlägt Uli Dickmeier vor von den Flaming Lips. Das erklärt sich, glaube ich, selbst beim ersten FC Nürnberg. Lukas Geschlapp, der uns organisiert, mehr oder weniger und manchmal auch selber im Podcast auftritt und ohne den wir wahrscheinlich nichts auf die Reihe bekommen würden, schlägt Du bist gut genug vor. Und ich war dann eigentlich für Ich rolle mit meinen Besten von Hafti, weil ich ein bisschen hoffe, dass der erste FC Nürnberg dieses Jahr wieder endlich mal wieder nach wirklich sehr langer Zeit in die Fresse Fußball spielt.
Okay, da ist ja wirklich auch musikalisch alles dabei.
Da ist wirklich sehr viel dabei. Ja. Und man erkennt, glaube ich, warum wir uns da einigen konnten.
Ja, also, ja. Das ist aber das Gute ist ja, es wird eine begleitende Playlist geben zu diesen Songs, die hier die Gäste alle vorschlagen.
Und da drängeln sich jetzt die schwindligen Nürnberger gleich mit 4 Liedern drauf. Das ist natürlich auch ein bisschen unfair. Aber du kannst es ja kuratieren und dann dir den einen aussuchen, der dir am besten erscheint. Also wir überlassen das dir.
Ich schau mal, was da ganz gut passt. Gut, mein Lieber, dann würde ich sagen, für heute Abend sind wir erstmal durch. Genießen noch ein bisschen die Sommerpause, bevor es ja gar nicht mehr so lange dauert, bis es dann auch schon wieder losgeht.
Wir konnten keine Sommerpause genießen, weil wir auf die sehr schwachsinnige Idee kamen, KADEP weiterzumachen und ein WM-Studio zweimal die Woche aufzunehmen. Und deshalb, vielleicht auch deshalb die Uneinigkeit bei der Liedauswahl, weil wir uns gegenseitig inzwischen unfassbar auf die Nerven gehen.
Okay.
Deshalb ist mit Sommerpause nicht viel genießen, sondern wir versuchen einfach nur einigermaßen klar zu kommen miteinander.
Okay, verstehe.
Grüße an die anderen.
Hattet ihr denn WM-Fahrer bei euch im Kader?
Nee, wir sind ja nicht der FC St. Pauli. Das, es gab ein paar ehemalige Nürnberger, aber wie zum Beispiel Nathaniel Brown oder Can Uzun, aber keine aktuellen.
Okay, ich hätte gedacht, dass man da dann so ein bisschen spezieller verfolgt, wie die sich so schlagen, aber ja, was nicht ist, kann ja noch werden, wenn jetzt alles so langsam. Du bist ja sehr zufrieden mit dem, wie der Kader bisher aussieht. Wer weiß, ob sich da jemand für kommende internationale Turniere empfehlen kann.
Ja.
Gut, mein Lieber, dann machen wir jetzt auch wirklich den Deckel drauf. Ich danke dir und wir hören uns im Laufe der Saison bestimmt nochmal wieder.
Ich danke. Ciao.
Ciao.